Film und Fressen. Der Podcast über Kino mit Geschmack. Mit Kofal und Quirin.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Film und Fressen. Nicht nur, dass wir heute einer der wichtigsten Dokumentarfilme des kulinarischen Kinos mit im Gepäck haben, sondern wir haben auch eine echte Expertin dazu mit an Bord. Wir schauen uns heute gemeinsam quasi oder lassen Revue passieren, Taste the Waste von Valentin Thurn. Einen Film, würde ich jetzt einfach mal sagen, der schockiert, aufrüttelt und zum Handeln motiviert. Wie immer ist natürlich Dr. Daniel Kofal, Ernährungssoziologe aus Kassel, mit dabei. Und heute als Gästin Esther Kern aus der Schweiz, Gemüseexpertin und Spezialistin, passend zum Thema, für Lebensmittelverschwendung. Was man dagegen tun kann natürlich, nicht wie man es verschwenden kann. Herzlich willkommen, liebe Esther.
Ja, hallo und grüezi. Hallo zusammen.
Ja, Daniel, du natürlich auch ein frohes Hallo nach Kassel. Wie ist es dir denn ergangen mit dem Film?
Hallo Johannes, ja, wie immer freue ich mich, mit dir aufzunehmen, und hallo Esther, ganz toll, dass wir uns jetzt hier in diesem Chat wiedersehen bei dieser Besprechung. Das ist natürlich eine große Ehre für mich und auch ansonsten auch eine persönliche Freude. Ja, wie ist es mir gegangen mit dem Film, den du uns da wieder ausgesucht hast? Johannes, du bist ja einer, der öfters mal eine Dokumentation, würde ich jetzt fast sagen, raussucht. Und genau, diese Dokumentation, ich weiß nicht, ob ich sie überhaupt schon mal gesehen habe, weil sie ist ja wirklich eigentlich ganz bekannt und du sagst, es ist eine Wegweisendokumentation. Als ich jetzt gesehen habe, die Tage, kam es mir fast so vor, als könnte ich mich nicht erinnern. Aber ich fand sie auf jeden Fall wieder sehr eindrücklich und ja, konnte dabei auf jeden Fall uns überlegen kommen, was ich wohl seit diese Dokumentation rausgekommen ist, Taste the Waste, also seit 2011, so alles gewandelt hat und was vielleicht sich auch nicht verändert hat, seit das Thema so auf die Tagesordnung gespült wurde. War auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon mal sagen, ohne die Bewertung gleich reinzugehen, eine gute und lohnenswerte Wahl von dir.
Ja, Esther, dann vielleicht auch einfach mal noch ein, zwei Sätze zur Dokumentation von dir. Es ist ja wirklich auch etwas, was dich im Endeffekt in deiner Arbeit da ja auch so ein bisschen prägt.
Ja, unbedingt. Also so nachhaltiges Essen, das ist mir sehr wichtig mit all meinen Projekten. Und der Film, ja, das ist schon einfach ein Meilenstein, dass der das mal so gezeigt hat in dieser Klarheit, was da eigentlich hinter den Kulissen passiert. Das Ding ist einfach, man guckt den Film an und denkt, ach, nie mehr gehe ich da einkaufen. Man schafft's dann doch nicht. Und ich hoffe, wir finden heute noch etwas raus. Eben, was du gesagt hast, Daniel, was hat sich verändert? Vielleicht auch zum Guten. Was kann man tun, dass sich vielleicht etwas verändert? Und ja, wo stehen wir immer wieder an und sagen, wir sind Menschen und schaffen es einfach nicht. Genau.
Ja, dankeschön. Also dann schauen wir doch einfach mal in eine Zusammenfassung des Films, auch bei einer Dokumentation. Das ist natürlich immer etwas schwieriger als bei einem klassischen Film, aber nichtsdestotrotz, damit auch jeder weiß, was wir uns da angeschaut haben, gerade wenn man den Film vielleicht überhaupt noch gar nicht kennt. Valentin Thurns Taste the Waste beginnt mit einem Schock. Zwei Container in Containerer, so muss ich sagen, sind in Containern im Endeffekt in Wien, durchwühlen die Mülltonnen eines Supermarkts und finden perfekt essbare Lebensmittel. Brot, Obst, Gemüse, alles noch frisch. Und das ist der Einstieg in eine Reise um die Welt, die zeigt, wie absurd unser Umgang mit Nahrung geworden ist. Der Film führt uns von deutschen Supermärkten zu japanischen Convenience Stores, von französischen Großmärkten zu kamerunischen Märkten. Überall dasselbe Bild, Berge von essbaren Lebensmitteln landen im Müll. Nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil sie nicht perfekt aussehen, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist oder weil einfach zu viel produziert wurde. Thurn lässt Bauern zu Wort kommen, die erzählen, wie sie tonnenweise Gemüse unterpflügen müssen, weil es nicht den Schönheitsstandards der Supermärkte entspricht. Wir sehen Bäcker, die jeden Abend frisches Brot wegwerfen, weil die Regale bis zum Ladenschluss voll sein müssen. Supermarktmanager erklären, warum sie lieber zu viel bestellen als zu wenig. Leere Regale schrecken Kunden ab, das vielleicht schon mal so als kleines Sneak Review, aber der Film zeigt auch Lösungen. Initiativen, die hässliches Gemüse verkaufen, Restaurants, die aus Resten kochen, Menschen, die bewusst einkaufen und verwerten. Und ja, die Botschaft ist eigentlich klar, jeder kann etwas ändern. Und da passt das ja auch ganz gut dazu, was du Esther gerade eben gesagt hast. Ja, wir sind alles Menschen und haben natürlich immer irgendwie ja versuchen, da doch dran etwas zu ändern. Und man merkt ja auch selbst, wie teilweise das doch ja schwierig ist und man vielleicht doch etwas wegwirft, was man vielleicht dann besser doch nicht gekauft hätte. Ja, also ich vielleicht auch noch dazu, wie es mir gegangen ist. Ich kann mich auch tatsächlich, es ist ja schon etwas älter, der Film, aber ich weiß, dass ich ihn gesehen habe, auch im Spektrum von Slow Food, wenn ich mich da richtig dran erinnere, weil natürlich klar Slow Food sich auch mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Und für mich war das schon schockierend und augenöffnend, auch wenn man es durchaus selbst merkt im eigenen Verhalten, wie ich ja auch gesagt habe. Man wirft trotzdem immer mal hin und wieder etwas weg, weil es dann doch zu lange irgendwo im Kühlschrank vielleicht gelegen ist. Und ich finde, der Film zeigt halt einfach, dass das System an vielen Stellen hakt. Und das fand ich doch schon auch sehr erschreckend. Und gerade das, was du auch, Daniel, eben eingangs gesagt hast, was hat sich denn seitdem verändert? Wenn ich da auch gerade einfach mal so ein bisschen mein Rädchen laufen lasse im Kopf, einige Dinge vielleicht, aber vieles ist immer noch genauso. Und das finde ich dann so, wenn ich das jetzt nochmal so gesehen habe und auch gerade diesen Punkt von dir gehört habe, doch sehr traurig, ja, dass wir da nicht weiter sind als eben vor, du hast gesagt 2011, heißt also vor 14 Jahren. Ne?
Ja, ja, also es ist eine interessante Frage, die sich vielleicht auch stellt. Und das finde ich auch spannend, dass Esther mit dabei ist, weil sie ja tatsächlich auch so einen Ansatz hat. Dinge, die man so als überflüssig, als Abfall bewerten würde, ja, bislang, ja, weil wir es verlernt haben, wieder so ins Spiel zurückbringt als Reinnovation auf den Küchentisch. Aber klar, wir müssen gleich auf jeden Fall auch darüber reden. Tut als Soziologe bin ich aber im Einzelnen immer so ein bisschen professionell skeptisch. Was auf einer größeren Ebene da eigentlich der Grund dafür ist, was sich da überhaupt ändern ließe, wenn sich da was ändern lassen könnte. Aber genau, vielleicht möchte ich da nochmal erstmal was.
Ja, genau. Ich mache in meiner Arbeit, du hast es gesagt, eben viel so rundum, sagen wir, Gemüseteile, die man üblicherweise vielleicht in Kompost entsorgt, dass man die eben auch essen kann. Also das nenne ich Leaf to Root, das ist so das Nose to Tail fürs Gemüse. Und da geht es mir viel auch darum, ich glaube, es muss sich ja was in den Köpfen der Menschen verändern. Also es geht mir dann nicht nur darum, dass man sagt, ja, jetzt kannst du Karottenkraut essen, jetzt kannst du Radieschenblattsalat machen, sondern dass wir anfangen umzudenken. Und das fand ich in diesem Film auch spannend, dieser Bauer mit den Kartoffeln, der halt sagt, ja, die Hälfte davon, die bleibt eigentlich auf dem Feld, aber die wäre genauso gut zum Essen wie der Rest. Das sind einfach zu dicke Kartoffeln oder es sind Kartoffeln mit kleinen Flecken oder Risschen oder so. Und ich glaube, da geht's bei allem ums Gleiche, dass wir sagen, hey, wir müssen eigentlich Lebensmittel wieder als Lebensmittel anschauen und nicht als Objekte, die im Regal liegen. Und ich glaube, um das geht's etwas, dass wir das verändern in unseren Köpfen.
Der Schönheitswahn, ne, ist ja im Endeffekt das, was klassifiziert wird. Also ich meine, das ist ja diese Szene, die fand ich auch nochmal jetzt, als ich ihn wieder gesehen habe, fand ich das schon eigentlich total bescheuert, ne, dass er sagt, ja, die Hälfte fliegt halt schon mal raus, wird rausgefiltert durch die große Erntemaschine, landet auf dem Feld, bleibt liegen und dann wird auch nochmal sortiert, alles, was eben nicht makellos ist, was nicht einer Handelsklasse, das ist ja diese Klassifizierung, im Gemüsemarkt entspricht, das darf nicht verkauft werden. Und er hat ja auch gesagt, er hat ja sogar schon mal versucht, auch solche Dinge zu verkaufen und dann kam jemand entsprechend von, weiß jetzt gar nicht mehr welchem Amt, und hat dann gesagt, ja, was ist das denn für eine Handelsklasse? Was ist das? Wie bieten Sie das an? Und dann sind wir, was? Ja, Handelsklasse, geht gar nicht. Ja, dann darf er es nicht verkaufen. Und das finde ich natürlich schon sehr absurd, wenn man dann überlegt, dass Gemüse, was eigentlich ja einen kleinen Macken hat oder vielleicht die berühmte Gurke, die nicht gerade genug ist und so weiter und so fort, die dann da aussortiert wird, und entfernt wird. Klar, gibt's mittlerweile tatsächlich, ich glaube, das gab's 2011 noch nicht so sehr. Da gab's zwar im Film schon mal das Thema, ne, dass sie jetzt tatsächlich auch hässliches Gemüse verkauft haben, aber das hat ja auch durchaus zugenommen, ja. Auch, glaube ich, eine Zeit lang gab es das durchaus auch bei Rewe oder Edeka in Deutschland, wenn ich es richtig weiß. Aber es ist trotzdem immer noch nicht in der breiten Masse angekommen. Ne? Klar, wenn ich irgendwie auf dem Markt bin, dann kaufe ich vielleicht da auch nochmal anders ein, als wenn ich im Supermarkt bin. Das ist alles verpackt, da suche ich mir nicht etwas raus. Ich gestehe, natürlich sucht man sich auch immer irgendwie die schönsten Äpfel raus oder ähnliches, ne? Also man muss dann auch selbst sehen, wie man damit umgeht. Aber es ist total absurd, wie du auch sagst, dass da einfach so viel liegen bleibt. Ich fand's interessant, ja. Er hat ja nichts dagegen, dass man da auch aufsammelt. Und es ging ja auch einer übers Feld. Aber das ist halt nur einer gewesen. Und theoretisch hätten das ja wahrscheinlich noch viele mehr volle Körper mit Kartoffeln wegtragen können. Ne? Was früher durchaus üblich war, dass man sammeln war, ist natürlich in unserer Überflussgesellschaft, das kann sich vielleicht jetzt auch nochmal ändern, ja, aber in unserer Überflussgesellschaft, da geht keiner hin, was auf dem Feld liegt, das muss ja irgendwie schlecht sein. Ne? Und dann kaufe ich es lieber im Supermarkt. Also ich war da auch ja sehr, sehr überrascht, nochmal das zu sehen, was man sich ja eigentlich auch so denkt, wenn man durch den Supermarkt geht. Das volle Angebot und eigentlich alles sehr schön, sehr gerade und nicht krumm und so weiter und so fort. Und alles, was ja im Supermarkt schon irgendwie ja leicht fleckig wird, wird aussortiert. Und da geht's ja dann genauso weiter wie dann schon auf dem Feld. Ja.
Ich finde, etwas war auch noch wichtig. Weißt du, was er gesagt hat, ist, dass ja, es geht nicht nur ums Geld und um die Menge der Ernte, sondern auch ums Herz vom Bauern, dass er sagt, ja, es geht eigentlich eben, er muss da Dinge zurücklassen auf dem Feld, die er gerne ernten würde. Und das erlebe ich viel, ich bin viel bei Bäuerinnen und Bauern auf dem Feld und sehe halt, ja, es geht wirklich in allem so etwas um die Wertschätzung. Also, dass man einfach sagt, hey, das ist gewachsen, das hat man gehegt und gepflegt. Das soll jetzt doch auch geschätzt werden von den Konsumentinnen und Konsumenten. Und ich war jetzt für ein neues Buch, das kommt Anfang nächstes Jahr raus, war ich bei einem Bauern in der Schweiz, in den Bergen, also im Bündnerland. Der macht Kartoffeln, ganz viele Sorten, irgendwie 30. Und das rum, der hat so eine große Liebe zu den Lebensmitteln. Der hat jetzt zum Beispiel einen neuen Ernte, wo auch die ganz kleinen Kartoffelchen drin hängen bleiben. Und das macht er nicht wegen dem Geld, weil der Stundenlohn, der ist massiv schlecht, weil die kleinen Kartoffeln, da musst du lange sortieren, bis du ein Kilo zusammen hast. Aber er hat sich jetzt zum Beispiel eine Kundschaft aufgebaut, die bereit ist, dafür zu zahlen, die das sogar schätzt und sagt ja zum Raclette, wie in der Schweiz, oder? Diese kleinen Kartoffelchen dazu, das ist eigentlich noch wertvoller als die großen dann. Ja.
Das finde ich übrigens einen interessanten Aspekt, dass man bei bestimmten Dingen, die zeitweise als Abfall gelten oder als suboptimal food, also suboptimales Essen, oder Johannes hat das eben hässliche Lebensmittel genannt, dass die an einem bestimmten Punkt entdeckt werden als besonders wertvolle Komponenten. Das löst das Problem natürlich überhaupt nicht. Mich interessiert dabei eher, dass man eben aus etwas, was bisher Abfall ist, etwas, ja, ein hochpreisiges Produkt auf einmal macht. Das haben wir zum Beispiel in einem anderen Phänomen auch. Es gab dieses Bier aus Frankfurt vom Daniel Antes, das Knerzje. Der hat irgendwann entdeckt, dass man aus Brotresten, aus diesen Knerzje, wir nannten das mal Knus oder dieses Brotendstück, ist, glaube ich, der fachgerechte Ausdruck, dass man daraus eben Bier brauen kann. Und hat das dann auch ja relativ ziemlich erfolgreich gemacht, meiner Meinung nach noch sehr gut vermarktet, auch mit seiner Persönlichkeit. Ist inzwischen, glaube ich, wieder vom Markt runtergenommen worden. Aber das war dann aber auch so ein Phänomen, so ein Produkt, das, wo man eben sagen kann, also es wurde ja nicht nur die Lebensmittel gerettet, sondern es wurde dann ein Premium-Produkt daraus gemacht. Also eins, wo die Flasche Bier ja deutlich mehr gekostet hat, als die anderen gängigen Durchschnittspreise für Bier sind. Und also hier findet eigentlich in dem Moment ja so ein paradoxes Phänomen statt, ja, dass eben etwas, was als Abfall integriert wird, wird dadurch zu etwas Wertvollem. Also weil es zum einen Anschluss findet, weil es zum Beispiel praktisch ist, wie eine Kartoffeln, aber zum anderen auch, weil es durch die Rettung so einen ideellen Mehrwert bekommt. Und hier muss man sich auch überlegen, also bekämpft man wirklich irgendwie so das Phänomen der Lebensmittelverschwendung oder entdeckt man nicht einfach etwas, was man bisher als Ressource nicht verwenden konnte, als neue Ressource für ein neues Produkt und führt das ja dem ganz normalen marktwirtschaftlichen Kreislauf wieder zu. Ohne die Gesamtbilanz im Groß, muss man, denke ich, doch dann realistisch sagen, wieder zu verändern.
Ich glaube, das ist ja sowieso wichtig, dass wir nicht von Abfall sprechen, sondern von Ressourcen, wie du das gesagt hast, oder? Auch das ist etwas, wo wir umdenken müssen und einfach sagen müssen, ja, es geht hier nicht um Abfall, weil wenn du über Abfall sprichst, dann macht das nicht so Lust zum Essen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir da auch dran schaffen.
Das ist, ja, denke ich auch, dass genau das nämlich eben irgendwo dann auch anders kommuniziert wird. Ja, warum fällt das durchs System? Und es ist ja trotzdem genauso gut, ne? Und wenn man da mal einen Blick drauf wirft, also Etepetete war ja ein Unternehmen, sage ich mal so, das erste, das da mit diesem hässlichen Gemüse, mit Gemüse, das aus der Norm fällt, eben dann auch tatsächlich Kisten gepackt hat und man hat die dann bekommen. Klar, war die Karotte oder die Kartoffel oder was auch immer drin war, nicht immer ganz das, was man sich vielleicht dann so im Supermarkt drunter vorstellt, aber hat genauso gut geschmeckt und vielleicht sogar noch manchmal ein Stückchen besser, wer weiß, ne? Das ist ja das, dass plötzlich dadurch, dass sowas ganz anders, was Besonderes ist, auch plötzlich der Geschmack vielleicht nochmal ganz anders zur Geltung kommt. Aber das Thema Ressourcen steckt natürlich in diesem gesamten Film drin, ne? Wenn der um die Welt reist und dort eigentlich überall mehr oder weniger diese Lebensmittelverschwendung und Vernichtung sieht. Und der zweite Punkt, wenn wir jetzt mal so vom Bauern weggehen und von dem, was mir da ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, da kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern, beim ersten Sehen, sondern jetzt beim zweiten Sehen ist mir das sehr stark einfach aufgefallen, das Thema in Japan, dass die dort, wir kennen ja ein Mindesthaltbarkeitsdatum, da hat ja schon jeder seine Probleme, wobei ich auch immer sage, der Joghurt oder die Butter oder was auch immer weiß ja nicht, dass er ab sofort schlecht werden soll, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht ist, aber das war mir wirklich gar nicht mehr so präsent, dass die Japaner das dann tatsächlich nochmal auf die Spitze treiben und Stunden auf dieses Etikett draufschreiben, damit auch jeder weiß, wie frisch das ganze Zeug ist, was da im Supermarkt liegt. Und sobald es irgendwie nur in die Nähe des Verderbens kommt, gut, ne, bei so Sashimi, Fisch oder ähnliches, könnte ich es noch nachvollziehen, aber mein, der verfällt auch nicht innerhalb von wenigen Stunden. Nichtsdestotrotz schmeißen sie dann das ganze Zeug da wieder weg. Und da sitzt ja einer, der das alles auspackt, was mühevoll vorher eingepackt und portioniert worden ist und trennt wieder diese Plastikverpackung von dem Lebensmittel und sortiert das fleißig. Und dann wird er ja auch gefragt, ob er denn schon mal die Idee hatte, was er da macht, ob das so sinnig ist und ob das dann tatsächlich da alles verdorben ist. Und sagt er nee und dann in der nächsten Frage so, ja, warum er sich denn oder hat er denn schon mal dran gedacht, sowas mit nach Hause zu nehmen? Und da hat er ja gesagt, nee. Das ist ja, das ist ja jetzt schon quasi alt und deswegen kann er das ja nicht mitnehmen. Also ist nicht mehr frisch. Und da fand ich natürlich auch sehr spannend und ich denke, das ist natürlich so ein Thema, was Daniel sicherlich auch ein bisschen umgetrieben hat. Die Soziologie, wie das in unterschiedlichen Ländern auch gesehen wird, was ist jetzt da gut und was ist da schlecht und wie sieht da vielleicht auch eben so ein Mindesthaltbarkeitsdatum der Frische aus, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also diese kulturelle Abhängigkeit davon, was wir als frisch, als noch brauchbar oder eben auch als Abfall oder als Ressource definieren, das finde ich auf jeden Fall eine spannende Sache, weil ich glaube eben auch, dass eben das, was zum Beispiel Abfall ist, dass das natürlich gibt es, würde ich sagen, es gibt Abfall in der Definition. Ja, und daraus kann man dann natürlich im bestimmten Kontext eine Ressource machen oder man kann eben sagen, dieses Lebensmittel ist noch haltbar, es ist noch frisch, ja, oder es ist an der Grenze, zwielichtige Zwielichtbereich. Und ja, klar, wir leben ja in der, in vielen Kulturen global gesehen, in einer Zeit, in der sehr viel über Sauberkeit, über Hygiene diskutiert wird. Also spielt in der modernen, in der hochmodernen Welt eine ganz wichtige Rolle. Also dass wir mit Schmutz nicht in Verbindung kommen. Und das ist nicht nur bei Lebensmitteln, sondern auch in allen anderen Bereichen. Also man kann sich auch vorstellen, wenn man mit jemandem zusammen im Abteil sitzt, der Schweiß riecht, ja, oder manchmal trifft man am Bahnhof Leute, die riechen nach Urin. Ja, also das sind jetzt Sachen, wo da den meisten Menschen in unseren hochmodernen Industrieländern, ja, denen wird dabei schon unangenehm zumute. In manchen Ländern ist der Schweißgeruch, also einfach Menschen schwitzen, ja, Menschen haben diesen Geruch, der gehört dazu. Vor 500 Jahren hätte sich auch niemand wegen Uringeruch bei jemandem so großartig aufgeregt, also bis in die Fürstenhöfe hinaus. Und also Hygiene, ja, was ist, wenn da mal jemand, wir kennen das von Norbert Elias, der ganz schön geschrieben hat über den Prozess der Zivilisation, der beschreibt, wie im Mittelalter im Europäischen, ja, die Leute ins Tischtuch geschneuzt haben, ja, am Hof, also nicht irgendwelche Unterschichten, sondern du sollst ins Tischtuch schneuzen, sollst eigentlich nicht in die Finger schneuzen, wenn du damit noch eine gemeinsame Platte fasst. Ja, da gab es extra Regeln dann irgendwann, die das aufgehoben haben. Also das ist so, dass nicht affektkontrollierte Verständnis, wo der Mensch so herkommt. Und jetzt sind wir natürlich dahin erzogen worden, dauernd auf Hygiene zu achten. Also etwas soll nicht verfallen. Und das kann natürlich sich so zuspitzen, dass wir eben auch Angst haben, uns permanent zu vergiften. Ja, oder dass wir eben sagen, das ist eben nichts mehr, was wir uns zuführen wollen. Und das treibt natürlich gewisse Stilblüten. Ich will da gar nicht auf die Japaner irgendwie so abschielen, die da auch teilweise sehr genau sind. Wobei die japanische Kultur eben auch eine ist, die sehr stark irgendwie auf Sauberkeit achtet. Da sind die Europäer, obwohl auch schon ziemlich nah dran, noch ein bisschen hinterher. Aber es gibt ja so Stilblüten wie das auf einem Salz, ja, das seit Jahrtausenden oder ja Millionen, weiß ich jetzt gar nicht genau, in irgendwelchen Bergen gelagert hat, dass da auf der Packung dann Mindesthaltbarkeitsdatum draufsteht, dass das irgendwie in 2 Jahren dann abgelaufen ist. Das sind halt bestimmte rechtliche Vorschriften, die dann sich durchsetzen, um Menschen vor Kontamination zu schützen. Und hier spielt auch mit dem ästhetischen Bewusstsein ganz viel rein, wie wir Lebensmittel wahrnehmen, aber das bezieht sich eben nicht nur immer auf Lebensmittel, sondern das bezieht sich auf unser gesamtes Leben, ja. Also auch mit dem Suboptimal Food. Warum? Also nicht auf uns individuell bezogen, aber jetzt mal zugespitzt, warum soll ich denn die Gurke nehmen oder den Apfel, der nicht hübsch aussieht, wenn ich auch einen schöneren haben kann? Ich würde ja auch bei der Partnerwahl nicht sagen, ich liebe zwar Busi, ja, und die ist zauberhaft, ja, aber Kunigunde sieht irgendwie, ist irgendwie nicht ganz so hübsch, ja, aber die muss ja auch jemand nehmen, also dann nehme ich eben Kunigunde, irgendjemand muss sie ja nehmen, ja, also würden wir ja auch nicht argumentieren, ja, sondern wir würden immer sagen, also unser Lebensstil, ja, unsere Kultur geht dahin, wir wollen immer das Optimale haben, ja, das Beste haben, das Schönste haben, und dann zu sagen, ausgerechnet beim Essen soll man sich an irgendwas ranwagen, was nicht so schön aussieht oder was auch noch unpraktisch ist, ja, auch bei dem, ja, also jeder kennt das, wenn man das mal ausprobiert hat mit den Möhren, die eben nicht so glatt sind wie die Standardmöhren. Du musst halt dauernd drum herum schälen, du brauchst länger. Die kleinen Kartoffeln brauchen länger als die großen. So, das sind alles so Überlegungen, die nicht zu unserer Alltagskultur passen, wenn man sagt, du sollst das irgendwie so jetzt auf das Suboptimal Food übergehen. Und deswegen glaube ich, ist ja dieser einfache Switch jetzt, die Erkenntnis, jetzt nimm das doch mal zum praktischen Handeln, ist relativ schwierig.
Ja, ich glaube, da können wir ansetzen mit was so Geschichten erzählen, wo man halt sagt, ja, weshalb werden die Äpfel alle genau gleich groß und genau gleiche Farbe und makellos? Ja, dass es da vielleicht auch dann Dinge dran hat, die man gar nicht essen möchte. Und das muss man halt den Leuten immer wieder erzählen, sagen, ja, wenn die natürlich wachsen, dann sind die vielleicht größer, kleiner, haben mal einen Fleck, haben irgendwie eine Delle, sind nicht alle gleichfarbig. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, Daniel, aber vielleicht könnte das auch über den gesundheitlichen Aspekt laufen. Eben, ich glaube, so über den Bezug zu den Produzentinnen, wo man sagt, ja, das ist eine Wertschätzung für die, wenn man sowas kauft. Und dass man einfach sich mehr bewusst wird, dass wir Teil sind von einem ganzen System, was eben die Natur, der Boden, unsere Verdauung, das hängt ja alles so wie zusammen irgendwie, wir als Menschen, und dass wir uns wieder mehr als Teil von diesem System sehen und eben nicht, wie du sagst, so dieses Kleine und möglichst jeder ist für sich und jeder ist sauber und so, sondern dass wir merken, hey, wir sind Teil vom Ganzen.
Also ich stimme dir absolut zu, dass, also ich würde auch sagen, es muss über Geschichten laufen, es muss eine Erzählung vonstatten gehen, in der man das Gefühl hat, es macht dann eben für einen Sinn, das zu tun. Ich glaube nicht, dass diese Erzählung die Gesundheitserzählung ist, weil ich habe, ich kann mich mit sehr sauberen, ordentlichen Möhren und Gurken hochgradig gesund ernähren. Ich brauche, also das sehe ich nicht, dass wir irgendwie deswegen in eine gesundheitliche Problematik reinkommen, was unseren Körper anbelangt. Aber genau, die Erzählung müsste sein, es gibt da irgendwie eine Verantwortungsethik für das Gesamtsystem, die man übernehmen muss, wo man etwas einbringen kann. Und deswegen nimmt man dann mal den Mehraufwand zu sich, wobei man dann eben ja irgendwie erklären muss, dass man das individuell macht und unsicher ist, was den Gesamteffekt anbelangt. Und genau, es müsste irgendwie dahin gehen, dass man sagt, irgendwie diese starke Fokussierung auf die Sauberkeit, ja, die ist und auf das Gradlinige, die ist nicht das Wichtigste, das ist vielleicht auch nicht so spannend, sondern das Spannende sind eben vielleicht dann eben die Produkte, die auch weitere Geschichten erzählen, wie der Landwirt, der sich da extra viel Mühe gibt, oder eben, dass man sagt, da steckt vielleicht eine bestimmte Form der Vielfalt drin, ja, oder eben wenn, wie bei dir in deinen Projekten, dass man sagt, man kann eben Dinge, die man bisher als unbrauchbar gesehen hat, das fand ich ja bei deinem Projekt auch schon im ersten Buch irgendwie das total Spannende, dass mir wirklich, also wie Schuppen von den Augen gefallen ist, ja, also das ist eben nicht zwingend Abfall, ja? Man kann das nur nicht erkennen als Ressource, sondern es steckt irgendwie ein interessanter Mehrwert drin, das ist eine Ergänzung unseres Portfolios und das bereichert den Speiseplan auch, an dem wir dann eben noch Karottenkraut oder vom Mais irgendwie diese Striemen damit reinmachen können. Papayakerne erinnere ich mich jetzt auch noch dran. Genau, es war selbst für Hausfrauen, ja, also mit denen ich da, die wirklich 40 Jahre lang Kocherfahrung hatten, mit denen ich mal so einen Kochkurs gemacht hatte, die wussten nicht, dass man das Karottenkraut verkochen kann, ja, sondern dass das irgendwie so ein Input gewesen ist, das ist wirklich eine Bereicherung das gewesen, und zwar nicht auf gesundheitlicher Ebene, sondern auf geschmacklicher Essalltagserfahrungsebene plus die Verantwortungsgeschichte, die natürlich da vielleicht mit reinspielt. Oder was sagst du, Johannes, zu der Genussebene?
Naja, nee, das ist ja sicherlich immer ein Genuss, ne? Das sind halt Dinge, die man eben gar nicht so probiert. Deswegen, Esther hat das ja auch trefflich formuliert, im Endeffekt Nose to Tail für Gemüse. Bei Nose to Tail ist es halt gelernter, ja, und vieles war auch früher gelernter, dass man das Gemüse komplett verwertet hat. Klar, das Karottengrün ist vielleicht eher mal zum Kaninchen in den Stall gewandert oder sonst was, ne? Als dass es dann tatsächlich auch nochmal irgendwo verarbeitet worden ist. Aber in der heutigen Zeit, sage ich mal so, ist es eben ja auch was Besonderes zu sagen, ja, was ist das für ein Pesto? Ja, das habe ich aus dem Karottengrün gemacht. Ach was, ne? So, oder aus dem Radieschengrün oder ähnliches. Und deswegen denke ich, es ist einfach auch einiges wieder erlernen, das, was man vielleicht schon früher kannte. Das sind ja auch die Dinge, die Esther da teilweise in ihrem ersten Buch ausgegraben hat, ne, was früher alles verwertet worden ist, was und wie verwertet worden ist. Und dann natürlich einfach auch das zu transportieren und zu zeigen, hey, du kannst irgendwie eine krumme Karotte nehmen mit ihren Grün, die vielleicht beim Biobauern noch gewachsen ist und deswegen ist es nicht so gerade und trotzdem schmeckt die richtig gut und dann kannst du auch noch was mit diesem Karottengrün machen. Ja, die Menschen einfach an die Hand zu nehmen und ja, zu versuchen, das Einfachste in den Alltag zu integrieren. Das ist ja das, was für mich am einfachsten und plausibelsten war die Gemüsebrühe aus den Abschnitten des Gemüses, was man ja normalerweise schält, wenn man es denn schält. Vieles verwerte ich auch mit Schale, aber wenn ich es schäle, dann sammle ich die Schalen. Das war mir dann das erste Mal, es ist ja eigentlich so simpel, aber das war mir das erste Mal in Esthers Buch, im Esthers ersten Buch, war das mir so bewusst geworden, ja. Und dann habe ich seitdem, wenn ich viel Gemüse verarbeite, sammle ich diese Schalen in der Gefriertruhe und dann wird dann entsprechende Gemüsebrühe draus gekocht und die schmeckt auch. Also das ist ja das für viele vielleicht das Verwunderliche. Wobei, wenn man mal guckt, in der Schale steckt natürlich auch oftmals das meiste drin, ja, oder auch in den Stängeln, wenn man Stängel wegschmeißt von Kräutern, da steckt oftmals der stärkste Geschmack drin. Und jetzt würde mich natürlich mal interessieren, Esther, du bist ja auch mit Workshops unterwegs und versuchst ja auch diese Thematik einfach zu verbreiten. Wie sind denn die Aha-Momente bei deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern? Sind die ähnlich wie bei mir?
Also zuerst mal sehr schön, dass du so Aha-Momente hattest. Das freut mich sehr. Ich merke bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern oft so doch noch eine Zurückhaltung. Das sind ja Leute, die zu mir in die Kurse kommen, wo es eben um Leave the Root geht. Die haben schon ein gewisses Interesse und trotzdem haben sich viele einfach noch gar nicht getraut, mal in ein Karottenkraut zu beißen. Oder dann doch nie das Radieschenblatt mal zwischen die Zähne genommen. Und da merke ich schon, dass wir einfach eben in der heutigen Zeit so dieses, wir brauchen eigentlich immer jemanden so extern, der uns sagt, das ist gut, das kann man essen, so tut man es zubereiten und so weiter. Also auch das, was wir eben im Film gesehen haben, da geht es dann eher um Haltbarkeitsdaten, aber wir brauchen oft jemanden so von außen. Und ja, da merke ich auch bei meinen Teilnehmerinnen eine Zurückhaltung. Das Aha-Erlebnis ist dann schon meistens, ich habe auch eigentlich immer etwas dabei zum Essen, weil es einfach dann auch funktioniert, dass sie dann draufbeißen und sagen, aha, eine Karottenkraut schmeckt ein bisschen wie Petersilie oder wie Sellerie. Ach so, ach, das sind verwandte Pflanzen. Und dass ich dann immer auch was serviere, was man daraus zubereiten kann. Und das nehmen dann viele tatsächlich auch mit nach Hause und probieren es dann zu Hause aus. Und ja, ich glaube, dann ist schon mega viel erreicht, wenn es Freude macht, wenn es ein Aha-Erlebnis gibt und wenn man sich einfach mal traut, die Dinge mal etwas anders zu betrachten, wenn man wieder zu Hause ist. Genau, genau. Ja.
Ja, wenn man so dieses Thema Nahrungsmittelverschwendung anschaut und sieht, was es mittlerweile auch gibt, weil du, Daniel, ja auch gesagt hast, was hat sich denn so seit diesem Film geändert? Wie gesagt, Etepetete gab es da, glaube ich, wenn ich es richtig abgespeichert habe, schon. Aber mittlerweile gibt es natürlich auch Too Good To Go. Ja, also im Endeffekt so eine App, die Lebensmittel rettet. Für kleines Geld kann man sich dann noch eine Riesentüte beim Bäcker oder bei anderen teilnehmenden Lebensmittelhändlern mitnehmen. Es gibt natürlich auch die Tafel in Deutschland, die durch Lebensmittel, die abgelaufen oder kurz vorm Ablauf sind, weil es ist ja nicht immer nur das, was abläuft, sondern es wird ja schon auch schon Lebensmittel werden ja schon rausgenommen, die kurz vorm Ablaufdatum sind. Und das geht ja auch mittlerweile in sehr großer Menge Richtung Tafel Deutschland, wo dann auch entsprechend Menschen mitversorgt werden. Also man merkt schon, dass dort auch, wenn dann auch Unternehmen auf die Idee kommen, wie Too Good To Go, die App oder Foodsharing als Verein, als Plattform, da entsteht, dass ja da durchaus auch eine Nachfrage beziehungsweise irgendwo auch ein Faktor entstanden ist. In Deutschland an sich, diese Gesetzesgebung, wie es in anderen Ländern ja durchaus vorhanden ist, gibt's ja leider noch nicht, aber habe jetzt da mal auch so ein bisschen geguckt. Frankreich hat ja ein Gesetz, was Supermärkte zur Spende statt zur Entsorgung verpflichtet. Das hat man ja da auch ansatzweise im Film gesehen, wenn ich mich richtig erinnere an den französischsprachigen Supermarkt. Und da muss man natürlich auch sagen, okay, das scheint ja zu funktionieren. Warum gibt es so etwas in Deutschland eben auch nicht? Ja, und klar, das Thema Spenden ist natürlich immer dann sowas. Die Tafel Deutschland ist ja manchmal schon so voll, dass sie gar nicht mehr weiß, wohin damit. Teilweise, nicht immer, aber teilweise. Und das ist ja schon auch sehr gut, dass das verwertet wird, aber es ist ja natürlich auch so der Punkt, wo ich sage, okay, was kann man dann schon davor machen, dass vielleicht weniger produziert wird? Und ich weiß gar nicht, wie es in der Schweiz ist. Gibt es da auch solche Initiativen wie die Tafel Deutschland, die sozial schwachen Menschen dann einen Einkauf ermöglicht?
Ja, das kennen wir natürlich auch immer mehr. Also wie du sagst, es hat sicher zugenommen. Aber man eben auch sagt, ja, sind eben Ressourcen, die wir nutzen können. Es gibt in der Schweiz jetzt auch politisch sehr starke Bemühungen, dass man die Lebensmittel Abfälle. Also das Ziel ist eigentlich, dass man die halbiert, also im Vergleich zu 2017 bis 2030. Das ist so ein Ziel, was der Bund gesetzt hat. Und da haben sich jetzt auch ganz viele Firmen, also ich glaube, es sind 30 oder 40 große, also die Supermärkte, die Zwischenhändler, angehängt und das mit unterschrieben. Deshalb passiert da jetzt auch was. Und ich glaube, ehrlich gesagt auch, dass es auch die Politik eben auch braucht dafür. Also eben mit Gesetzen, wie du gesagt hast, in Frankreich. Weil sonst hast du das Problem, dass die Supermärkte, die wollen ja konkurrenzfähig sein. Und ja, es ist klar, ist uns allen klar, wenn die Regale nicht voll sind, wird weniger gekauft, oder? Und da beginnt nicht ein Einzelner. Ich glaube eben, da brauchen wir genau solche Gesetze, oder? Die dann diese Vorschriften machen.
Ja. Ja. Jetzt muss ich aber ganz kurz einmal einhaken. Also zum einen, das mit den Tafeln ist, also das der Zustand hat sich geändert. Also wir wissen, dass die Tafeln gegenwärtig oder in der Schweiz, das heißt, glaube ich, Tischlein deck dich, wie ich finde, ein etwas euphemistischer Begriff ist, aber gut. Es ist, dass die Tafeln unter Lebensmittelspendenknappheit leiden. Und zwar aus zwei Gründen tatsächlich. Das eine ist, dass sie mehr und mehr überlaufen werden, dass die Nachfrage immer größer wird. Also wir haben zunehmend das Armutsproblem, auch mit Hidden Hunger. Das ist nicht unser Thema heute in diesem Film, aber also versteckter Hunger auch in Industriegesellschaft. Es gibt immer mehr Leute, die mit ihrem Einkommen, mit ihrem Budget nicht zurechtkommen und da auflaufen. Und zum anderen, also da muss man sagen, hat dann das doch funktioniert, auch in Deutschland ganz stark, dass der Handel stärker darauf achtet, jetzt auch im Zuge mit digitalisierten Prozessen Lebensmittelverschwendung einzusparen und dann eben auch diese neuen Formen, die hast du auch eben erwähnt, Johannes, diese Lebensmittel weiter zu spenden, ja, oder weiterzugeben oder irgendwelche Sharing-Apps dazu haben. Also da würde ich sagen, klar, das Ziel wird verfehlt, das ist auch meiner Erkenntnisstand, dass man sagt, bis 2030 wird man die Lebensmittelverschwendung in Europa halbieren, das wird wohl nicht klappen, aber zumindest der Handel optimiert da ziemlich nach und das wurde ja in dem Bericht auch einmal an einer Stelle gesagt, es ist natürlich auch ein betriebswirtschaftlicher Verlust, wenn man eigentlich diese Lebensmittel nicht verkauft, sondern wenn man sie wegwerfen muss, aber der betriebswirtschaftliche Verlust entsteht eigentlich noch stärker ja dadurch, dass die Regale, die leer sind, dazu führen, dass sich dann Kunden beschweren. Ja, zum Beispiel, wenn man so plant, am Samstagabend das Regal nicht voll ist, dann gehen die Kunden zum Konkurrenzanbieter hin, ja, weil da finden sie noch alles. Oder es kommen schlechte Bewertungen auf Google. Also hier, ich habe da meine Bananen nicht mehr gekriegt, Samstagabend, 22.15 Uhr, da waren irgendwie nur noch 6 Grüne da. Ist es für den Handel, und es geht ja um Business, das ist eben unsere Marktwirtschaft. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Da kommt man eben nicht raus, dann geht es eben darum, die Bilanz hinzubekommen und dann ist es günstiger, sie wegzuwerfen, anstatt es vorrätig zu haben. Und der letzte Punkt, auf den ich hinweisen will, das größte Problem bleibt ja weiterhin, aber wenn ich da richtig informiert bin, die Lebensmittelverschwendung im Privathaushalt. Also wir es nicht schaffen, so einzukaufen oder so ein Angebot bereitzustellen für die Form, wie wir leben, dass das dann zu Hause auch verwertet wird. Sondern man kauft es ein und schafft es dann nicht, das zuzubereiten oder zu verwursten oder zu verwerten. Und dann landet es im privaten Müll. Also und die wenigsten machen da eben diese Suppen draus, die du so schön beschrieben hast, Johannes. Dann läuft nämlich das Wasser im Mund zusammen, wenn du es so sagst. Da würde man es auch gleich wieder machen. Aber ich muss für mich selber auch sagen, mache ich tatsächlich auch nicht so. Und ich überlege gerade, wie praktikabel es für meinen Haushalt wohl auch so wäre. Aber der Privathaushalt, diese Verschwendung, dieser Überkonsum, ich glaube, der ist ein ganz großes Dilemma, vor dem wir noch stehen bei der Behandlung von Lebensmittelabfällen.
Ja, in Deutschland sind es ungefähr, glaube ich, 6 Millionen Tonnen, die da jährlich in Haushalten im Müll landen. Also das ist natürlich vieles, ne? Obst, Gemüse ist natürlich da weit vorne, ja, weil was angefault ist, wird dann gleich irgendwie weggeschmissen. Oder dann halt natürlich irgendwo auch Fleisch, aber das kommt dann doch etwas weiter hinten. Statistikmäßig sind das ungefähr so irgendwie 235 Euro oder sowas pro Jahr, die ein Haushalt da auch verschwendet, wegwirft. Vielleicht sogar noch mehr. Kommt immer sehr wahrscheinlich auch darauf an, was man da so einkauft und wegwirft. Diese Sensibilisierung, das ist sicherlich ein großer Punkt, um einfach zu sagen, wie kann ich da anders einkaufen. Ne? Man weiß es ja, wie ich habe es ja eingangs auch gesagt, man muss sich dann nur selbst an die Nase fassen und immer mal sehen, okay, was kauft man ein, warum hat man es eingekauft und dann nachher liegt es da und vielleicht gammelt es dann und dann wirft man es doch irgendwie weg, weil man es doch nicht gegessen hat. Und das ist natürlich dann schon so die Frage, ne, ob das so diese einfachen Tricks sind, die immer wieder hört, ja, nicht hungrig einkaufen gehen und was weiß ich. Aber das, ja, es ist manchmal, es ist halt eine Kombination, also aus meinem eigenen Erfahren heraus, aus Zeit, Faulheit, Bequemlichkeit vielleicht, ja. Und es ist dann halt, weil du auch gerade gesagt hast, dann ja, wie soll man sowas umsetzen? Es ist einfach ein Antrainieren, würde ich einfach sagen, weil tatsächlich jetzt, also das ist, deswegen habe ich auch gesagt, das ist wirklich das Einfachste aus den Gemüseabschnitten, wenn ich denn frisch koche, da fängt es ja natürlich an, wenn ich frisch mit Gemüse koche, dann habe ich diese Abschnitte, weil ich ja sowieso mein Gemüse schäle und bevor ich dann halt in Abfall werfe, wenn ich eine, da muss ich natürlich auch sagen, okay, wenn ich eine Gefriermöglichkeit habe, dann sammle ich das dort, irgendwie in einem Beutel oder in einer Schüssel oder wie auch immer und stell's halt in den Gefrierschrank rein. Oder aber, klar, in einem Ein-Personen-Haushalt dauert das etwas, ja, wenn ich mehrere Personen bin, da kann ich vielleicht sogar nach einem Abendessen schon aus den Schalen irgendwie was ansetzen, ja. Aber das ist tatsächlich etwas, wenn ich weiß, okay, jetzt habe ich genug, dann nimmt man das raus, wirft es einfach in den Topf mit Wasser, legt vielleicht noch ein Lorbeerblatt dazu oder sonst was und kocht das, während man vielleicht sein Abendessen sowieso zubereitet. Und dann ist es fertig. Dann kann ich es entweder A, wieder einfrieren oder B, vielleicht sogar direkt konsumieren. Oder C, dann halt einfach noch besser in ein Schraubglas oder eine Flasche zudrehen und dann ist das sogar, weil es heiß war, auch nochmal entsprechend ein bisschen haltbarer. Ne? Also das sind so meine Erfahrungen. Ich mache es tatsächlich auch nicht immer, was aber daran einfach auch liegt, dass ich dann tatsächlich irgendwie viel unterwegs bin und zu wenig Gemüse dann auch zu Hause habe. Ich könnte es zwar sammeln, ja, aber da war ich jetzt tatsächlich auch etwas nachlässiger. Jetzt mit Esthers neuem Buch habe ich tatsächlich diesen Kick auch wieder gekriegt, weil manchmal sind es ja solche Impulse, die es braucht. Und deswegen würde ich mir ja auch wünschen, dass diese Impulse durchaus deutlicher in der Gesellschaft. Dieser Film hat damals auch dazu beigetragen, dass man intensiv darüber diskutiert hat. Das Thema Containern, was ja in Deutschland ist ja immer noch verboten, aber es wird tatsächlich ja jetzt auch aktiver angegangen, dass man Lebensmittel nicht wegwirft, den Container zusperrt und so weiter und so fort, was ja absoluter Quatsch ist, sondern dieser Film hat das ja in Bewegung gesetzt, dass dadurch diskutiert worden ist, was passiert. Und so würde ich mir halt regelmäßig tatsächlich solche Impulse wünschen. Wie gesagt, ich im Kleinen habe diesen Impuls da einfach auch nochmal bekommen und habe dann auch gleich einmal geguckt, okay, ich habe da Kräuter und man hat halt immer Kräuter, wenn man sie kauft, sind es halt immer mehrere und irgendwann werden sie lommelig, also macht man was draus. In dem Fall habe ich halt was gemacht, war ein bisschen ein Kräuteröl, ja, man hätte natürlich auch ein Pesto draus machen können oder ähnliches und dann verbraucht man da tatsächlich halt auch die Stiele und das ist halt dann sowas gewesen, wo ich dachte, das stimmt eigentlich, ich muss einfach da wieder öfter dran denken, entweder kaufe ich so ein, dass ich wenig wegwerfe oder eben frühzeitig zu überlegen, was kann ich denn draus machen, ja, und solche Impulse, wie damals dieser Film, würde ich mir tatsächlich viel, viel stärker wünschen und einfach aus ja eine Plattform in irgendeiner Art und Weise kreieren, dass man da sensibilisiert wird, dass man auch nicht, ich weiß es natürlich selbst, natürlich guckt man beim Bäcker ins Regal und denkt, was ist da los, warum liegt da nichts mehr, aber eigentlich brauche ich das? Gleich ist es ja beim Metzger. Brauche ich das? Nein, ich brauche es eigentlich nicht, weil wenn ich weiß, okay, es gibt halt montags nur das Brot, dann kaufe ich mir das halt montags oder wenn ich lieber das andere Brot habe und der Bäcker, der genauso bäckt, der hat es halt nur mittwochs, dann gehe ich halt mittwochs zum Bäcker und kaufe mir dieses Brot, wenn ich mir nicht selbst backe, ja. Aber das sind ja so Dinge, die früher auch üblich waren. Diese Überflussgesellschaft hat Einzug gehalten und sie ist halt auch nicht mehr zu stoppen. Also nicht richtig zu stoppen, nur teilweise. Ich merk's ja mit Bäckern, mit denen ich da gesprochen habe, Sauerteigbäcker, die bewusst nur ein kleines Sortiment backen und alle sind zufrieden, rennen denen die Bude ein, weil die Qualität stimmt und vermissen da gar nicht irgendwie das achte, was weiß ich, Kornbrot, das irgendeinen Namen hat und das es aber in jeder Filiale bei irgendeinen Bäckern gibt, weil es halt irgendwo eine Fertigmischung ist. Sind wir doch mal ehrlich. So. Und das ist halt irgendwo diese Sensibilisierung und dass man auch tatsächlich selbst sich immer mal wieder hinterfragt, was mache ich denn da überhaupt in diesem Konsumrausch, ja? Im Konsumrausch um Lebensmittel, so.
Ja, da bin ich voll bei dir. Und übrigens Konsumrausch, also ich für meinen Teil, ich hätte gerne viel, viel kleinere Einkaufsläden. Eben so wie du sagst, vier Brote zur Auswahl. Das würde mein Leben sehr, sehr vereinfachen. Und ja, ich glaube eben wieder auch die Freude haben, wie du gesagt hast. Oder am Montag gibt es ein Brot und am Mittwoch das andere. Ich glaube, eigentlich ja, kann man es eben auch von der positiven Seite sehen und sagen, ja, man kann sich wieder auf was freuen. Oder ich habe wieder mal das und das Brot erwischt. Ah, nein, diese Woche hat es das nicht mehr gehabt, oder? Und ich glaube, eigentlich wäre es nämlich eine Bereicherung, eine gewisse Verknappung von Waren, dass man sich einfach wieder mehr freuen kann und dann tut man noch was Gutes. Und ja, so ein Schweizer Food-Safe-Experte oder Food-Waste-Experte, der misst schon seit Jahren, Jahrzehnten auch, macht er Forschung auf dem Thema Food Waste. Und da geht's eben auch darum, ja, mit Food Safe, da kann man sich selber eine Freude machen, da kann man Geld sparen und man kann wirklich auch volkswirtschaftlich Geld, wirklich massiv Geld einsparen. Das war so, es hat eigentlich so ganz viele positive Effekte, das Food Safe. Und dass wir daran eben wieder eine Freude haben und sagen können, ja, wir machen es zusammen und ja, so die kleinen Freuden im Alltag genießen in Sachen Food Safe.
Ja, denke ich auch. Also, wie gesagt, es macht ja auch Spaß, wenn man plötzlich entdeckt, was man aus manchen Sachen, die man vorher vielleicht tatsächlich achtlos entweder liegen gelassen hat oder weggeworfen hat, doch noch zaubern kann. Das finde ich sehr, 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 sehr spannend. Ja, Daniel, habe ich dich jetzt vielleicht doch nochmal überzeugt, Gemüseschalen zu sammeln und Suppe draus zu kochen?
Ja, das ist natürlich einer der großen Vorteile in dem Gespräch mit euch, auch immer, dass ich selber lerne, meinen Essalltag und meinen Kochalltag zu verbessern und neue Dinge auszuprobieren und genau diese Reinnovationen zu integrieren. Es ist auch, ja, klar, also es ist natürlich immer eine Ansprache, das hattest du eben gesagt, mit deinen Workshops, die bei dir zu Leave the Root kommen, ist auch schon, die immer auch so auf Leute trifft, die sowieso schon Interesse daran haben. Also jemand, der sowieso schon gerne kocht, der probiert hier nochmal was Neues aus, ja, und denkt sich, ah, geiles neues Gadget, wie ich mache den Schalen auch nochmal was, habe ein neues Geschmackserlebnis, dann mache ich noch einen Topf auf den Herd. Das ist auch irgendwie cool. Und auch natürlich aus meiner individuellen Perspektive, ja, als Daniel, bin ich natürlich auch voll dabei, ja, also ich sehe, dass die Lebensmittel weggeworfen werden und denke mir, oh Gott, irgendwie, warum nehme ich die nicht mit nach Hause, kann man nicht mit nach Hause nehmen, das muss doch jemand aufessen. Ich habe selber auch Kinder und das wisst ihr, das beste Mittel gegen Lebensmittelverschwendung ist eigentlich der Vater am Esstisch. Das würde ich auch aus meiner Biografie sagen, ja, weil der muss immer alles noch aufessen, ja, was sonst übrig bleibt. Ja, damit es in die Tonne kommt. Also natürlich wird bei uns auch aufgegessen, ja, und ich probiere das auch zu machen. Und wenn ich zu Hause das wegwerfe, dann wird mir auch, also ich mache das mit großem Schamgefühl, ja. Fast so, dass ich es untermogel im Hausmüll, ja, obwohl ihn niemand kontrolliert, weil ich natürlich für mich selber ein schlechtes Gewissen habe. Also das natürlich spricht mich das alles an und ich teile auch die Sachen von Esther, diesen Kulturkonservatismus, muss man sagen, ja, weniger ist mehr. Ja, also was ich gar nicht mag, ist in diesen riesigen Walmarts einkaufen gehen. Ich fühle mich da verloren, fühle mich da nicht mit meiner Persönlichkeit nicht abgeholt. Mir würde es auch helfen, ich hätte nur 4 Produkte zur Auswahl, glaube ich, ja, und wäre dann zufrieden. Aber ich sehe halt immer, also da komme ich auch nicht raus, das eben auch aus meiner soziologischen Perspektive, dass ich immer so denke, also es widerspricht halt unserem Zeitgeist, auch unserem globalen Zeitgeist zu leben. Ja, also Leute haben auch unterschiedliche Bedürfnisse. Wer entscheidet, welche Brote es gibt, und obwohl man noch andere herstellen könnte. Ja, Leute sind unzufrieden. Ja, also wir sagen es, auf 4 Brote wären toll, aber was ist in dem Moment, wo ich dann denke, oh, heute hätte ich Lust auf Dinkelkörnerbrot? Ja, und dann gibt es wieder nur Walnussbrot. Ja, das könnte ich meinem Sohn schon gar nicht mehr unterjubeln. Ja, also da wäre schon der Protest zu Hause groß. Also wie geht man damit um, dass natürlich wir was ganz anderes gewohnt sind und auch das ist ja, die Möglichkeit besteht eben auch mehr anzubieten. Ja, ist ja nicht so, dass wir wie in früheren Zeiten das Problem haben, es gibt gar nicht die Option mehr zu machen, sondern die Option gäbe es. Man müsste sich also aktiv dafür entscheiden, weniger zu haben. Also dieses Gefühl, weniger ist mehr, das muss wirklich erstmal kultiviert werden. Also man muss einen Umgang damit finden, auch einen Umgang mit der Enttäuschung, dass es bestimmte Dinge nicht gibt. Das ist überhaupt nicht etabliert im Moment, ja. Oder eben auch, dass wir eine hochgradig ausdifferenzierte, arbeitsteilige globale Wertschöpfungskette haben, die natürlich auch diesen Wohlstand, von dem wir alle profitieren, ganz stark mit perpetuiert hat. Und wo man auch sagen muss, also wo Lebensmittelabfälle entstehen, abseits des Einzelnen, sind ja diese ganzen einzelnen Schritte, wo also Verantwortung auch immer wieder an irgendeinen anderen weitergegeben wird. Und jeder muss in seinem Business darauf achten, dass es reibungslos läuft. Ja, also der Händler muss die Regale voll haben, dann wird eben nicht in kleinen das war ja in dem Film auch der Fall, ja, so diesen Orangenpaletten, wo der gesagt hat, wir sind hier keine kleine Klitsche, die irgendwie 2 Paletten Kisten verkauft. Und wir haben ja Massenwaren, ja, bis er das raussortiert hat, dann alles, was noch passt, ja, das rechnet sich ja in Bezug auf die Arbeitskraft, die da entlohnt werden muss, überhaupt nicht. Also allein mit den moralischen Appellen, und die hat es ja tatsächlich seit dem Film gegeben. Also das würde ich sagen, hat es verändert. Das Thema ist viel bewusster, das hast du auch gesagt, Johannes. Es gibt diese moralischen Appelle überall. Das lässt sich nicht allein damit bewältigen, sondern es muss wirklich, also sukzessive eine andere Form der Kultur entwickelt werden, wie wir eben mit den Problemen von Überfluss, der an sich ja was Schönes ist, umgehen können, ja, also wie wir diese Probleme, wie aus der Problemen, die mit verbunden sind, wie wir da irgendwie rauskommen. Also auch, dass Verschwendung eben eine ambivalente Geschichte ist. Das, also finde ich auch immer so gar nicht eindeutig. Also Verschwendung ist ja was, an anderer Stelle auch was Schönes, ja, also ich kann was verschwenden, ich habe einen Überfluss, das ist ein Zeichen von Wohlstand, ja, also man verschwendet, mal Geld zu verschwenden, ja, die Leute einzuladen, eben nicht jeden Pfennig umzudrehen, den Pfennigfuchser zu haben, ja, sondern jemand haut jetzt auch mal was raus, ja, jetzt wird die Flasche mal ausgetrunken, hier die Weinflasche, ja, aufgemacht, weg damit, ja, heute Abend, ich muss sie nicht für schlechte Zeiten bunkern, ja, diese Verschwendung, ich muss eben nicht immer auch das essen, was vielleicht auch schon ein bisschen säuerlich schmeckt, also dass wir sagen, die Verschwendung ist an sich ein Zeichen von Wohlstand, aber in einer bestimmten Situation kann es für uns zum Problem werden, weil wir dann eben an anderen Stellen global gesehen Ressourcen aufbrauchen, die wir eben dann doch dringend brauchen. Und ich denke, das ist ja eigentlich das ist das dringendere Problem. Das zeigt der Film auch an einer Stelle, wo er diese Kleinbauern in Kamerun besucht. Ich glaube, man muss auch ein bisschen wegkommen davon, zu sagen, ja, es ist unser schlechtes Gewissen, das uns hier plagt. Weil also, wenn ich hier nicht aufesse, mein Teller und meine Tochter, ja, davon stirbt das Kind in Afrika nicht, ja, sondern das Kind, die Leute hungern an anderen Stellen der Welt, weil Ressourcen für Dinge verbraucht werden und nicht eingesetzt, nicht sinnvoll eingesetzt werden, die wir an anderer Stelle im globalen Gefüge benötigen würden. Und das sind das Dilemma, das dahinter steckt. Also das Essen, das der gute Geschmack, das ist eine wichtige Sache, aber das nehme ich auch hier immer mit. Aber wir müssen mit dem Film, denke ich, auch erkennen, ja, da sind viele Stellschrauben und es ist ein langwieriger kulturelles Kulturkampf nötig, oder Kulturwechsel, Kampf ist so ein bisschen militärischer Begriff, der passt jetzt völlig nötig, um da irgendwie gegenzusteuern und so ein verändertes Verhalten zu erzeugen, das auch stabil ist und auch jetzt was Schönes.
Ja, die Langfristigkeit ist sicherlich ein sehr schwieriges Thema. Ne? Jetzt kam mir gerade noch so eine Geschichte in den Sinn von einer sehr guten Freundin, die in der DDR groß geworden ist, genau im Endeffekt mein Jahrgang. und dort natürlich ein ganz anderes Konsumverhalten erlebt hat, wie das in Deutschland der Fall war. Ne? Also da ist es ja so gewesen, dass man eben angestanden ist und man wusste noch gar nicht, was es quasi gab. Und wenn man da drin war, dann gab es halt vielleicht zwei verschiedene Joghurtsorten und dann hat man halt die mitgenommen, die es da gab. Und sie hat mir das dann auch geschildert, wie das so für sie war, als sie dann plötzlich mit der Family in einem deutschen Supermarkt stand. Also in einem normalen Supermarkt für uns, ja, aber plötzlich mit diesem Überangebot total überfordert war. Ne? Was soll ich denn jetzt nehmen? Warum gibt es denn hier 10 verschiedene Joghurts und alle sind, was weiß ich, Himbeergeschmack oder keine Ahnung was, welcher ist denn jetzt der beste? Früher war das halt ganz einfach, da hat man den genommen, der da stand im Regal und da kann man sagen, ja, Überflussgesellschaft oder Marktwirtschaft, der Wettbewerb und so weiter und so fort, ich fände es schön, ich fände es manchmal nicht nur einfacher für mich, sondern ich fände es auch sinnvoller, wenn eben nicht so ein Überfluss da existiert, bloß das sind natürlich langfristige Themen, es ist natürlich auch immer alles auf Wachstum ausgerichtet, auch wenn Wachstum endlich ist, aber dann gibt's dann halt nochmal irgendwie einen neuen Joghurt, der noch besser schmecken muss. Und man kriegt's natürlich auch reingepresst aus der Werbung. Und deswegen sage ich, ja, was kann man tun? Da wäre es mir natürlich auch mal recht, wenn die Werbung es mal anders angehen würde und würde sagen, hier, ihr könnt auch sowas nehmen. Und übrigens, das Mindesthaltbarkeitsdatum, das müssen wir zwar draufschreiben, aber ihr könnt einen Joghurt dann auch noch danach öffnen und essen. Einfach mal auf eure Sinne verlassen, probieren, schmecken, riechen, ja, und nicht direkt ungeöffneten Müll schmeißen, weil man denkt, ups, ist es verfallen. Und das wird aber ja nicht erzählt, weil der Konsum eben im Hintergrund steht. Und das ist halt was Gesellschaftliches, was natürlich, ja, sehr, sehr schwierig ist zu durchbrechen, ja. Und deswegen sage ich, es wird halt ein langwieriger Prozess sein, dass sich da ein großes Umdenken einsetzen wird.
Ja, ich glaube, wir stecken ja schon lang in diesem Prozess und haben eben jetzt auch gesehen, gewisse Sachen haben sich verändert, ein Bewusstsein, eben, dass man jetzt Suppe kocht aus den Abschnitten zum Beispiel und gewisse andere Dinge. Ich glaube, da braucht es einfach ganz viele Akteure, oder? Wo wir zu einem Schluss kommen, dass vielleicht auch Menschen wie wir jetzt, wo sagen, ja, weniger ist mehr, dass die auch mehr Gehör bekommen und dass man auch sagt, ja, gäbe es vielleicht auch Geschäftsmodelle für solche Menschen. Das wäre für mich auch so ein Ding, wo man sagt, braucht es immer ein großes gefülltes Bananenregal im Supermarkt oder reicht es auch, wenn es da mal hat und mal nicht? Aber ja, natürlich, in der heutigen Zeit braucht es das. Also für mich nicht, aber für andere wahrscheinlich. Aber ich glaube schon, dass da ganz viele Akteure zusammenspannen müssen. Also dass die Landwirtschaft mehr sagen muss, was sie braucht und eben auch diese Wertschätzung kommt. Und ja, Menschen wie wir, die sagen, ja, vielleicht ging es auch anders, oder?
Ich denke, das ist natürlich so ein Prozess, der, wie du sagst, durch unterschiedliche Akteure getragen werden muss, die dann auch in irgendeiner Art und Weise dann auch Gehör bekommen. Und ja, da gilt es natürlich einfach zu überlegen, wo kann ich das dann auch so breit streuen, dass man da durchaus einfach auch nachdenkt. Also man merkt ja durchaus, dass die Landwirtschaft da auch durchaus nochmal Schritte zurückgeht und sagt, Moment, ich verwerte das selbst, ich mache einen Hofladen, mache einen Kartoffelverkauf und so weiter und so fort. Sich bewusst, teilweise bewusst ja auch aus dem System der großen Lebensmittelindustrie rausnimmt und sagt, Direktvermarktung, das bringt mir mehr, davon habe ich wirtschaftlich mehr und natürlich auch die Kundenbindung, das, was du gesagt hast, damit man einfach auch die Menschen hinter dem Produkt kennenlernt. Das merke ich, kommt immer verstärkter. Wo ich mich dann auch manchmal frage, also gerade im Schwarzwald, Hofläden gibt es da genügend und wenn man dann da hingeht und tolles Bio-Fleisch vom Schwarzwaldbüffel kauft, wo man dann sonst eher die städtischen Preise aus Stuttgart, Nürnberg oder sonst wo gewohnt ist und sieht, was dann so ein Kilo Filet kostet, wo man so denkt, also ihr könntet das ruhig auch noch teurer verkaufen. Da setzt sich eigentlich dann schon tatsächlich wieder der Gedankengang in den Kopf, wo ich sage, ja, also ihr könntet eigentlich mehr für euer Produkt verlangen, aber das machen sie bewusst, vielleicht auch bewusst nicht, ja, damit A, die Leute im Ort, um den Ort, das halt einfach auch kaufen können und sie wissen dann auch, dass es gewertschätzt wird, auch von jedem, der das da dann entsprechend kauft. Ja. Und natürlich ist das dann wiederum ein schmaler Grat, wo muss dann auch die Politik irgendwo regulierend eingreifen, was Überproduktion angeht. Das war ja jetzt ja auch das Thema Kartoffelernte, wie viel Tonnen von Kartoffeln mussten vernichtet werden, weil man nichts mit anfangen kann. Und da muss man ja auch irgendwie fragen, ja, ne, okay, die Butterberge und diese Geschichte, die man ja so kennt, die angespart worden sind für die schlechten Zeiten, in Anführungszeichen. Also, ja, muss es das, brauchst das? Oder müssen wir da einfach auch sagen, okay, gut, die Überproduktion senkt zwar die Preise, aber das ist ja auch nicht gut für die, die ja produzieren, sondern jeder soll irgendwo, ne, Wertschätzung, wie du gesagt hast, ist da einfach auch tatsächlich Wertschätzung in einem fairen Preis für alle, die da was produziert haben, dass sie da einfach tatsächlich ein Lebensmittel als Ressource und diese Ressource, die muss halt auch was wert sein, dem darf was kosten. Natürlich muss man immer gucken, dass das für alle passt. Ja, das ist natürlich so. Deswegen gibt's ja natürlich auch Discounter und dieser Überfluss vielleicht am Markt. Aber letzten Endes, denke ich, ist es halt einfach so ein Punkt, wo man mal überlegen muss, wie reguliert sich diese Marktwirtschaft da vielleicht auch nochmal irgendwo ein Stück.
Das klingt ja ziemlich gut. Das ist ein ambitionierter Prozess. Aber genau, ich würde auch sagen, genau, wir sind auf so einem Weg. Und das fand ich bei dem Film eigentlich auch schön, dass, also auch jetzt so, wenn wir auch geredet haben, also wie er das eigentlich angestoßen hat. Also dass dieser Film das auch auf seine Art und Weise eigentlich ganz charmant gemacht hat, weil er so unaufgeregt, fand ich, auch darüber berichtet hat. Also er hat ja, natürlich jeder Film hat sein Framing, es gibt immer eine Rahmung, man könnte alles irgendwie nochmal anders zeigen, das muss man sich ja klar sein, es handelt sich um einen Film und keinen objektiven Blick auf die Welt, aber es ist für eine Dokumentation, auch gerade für so eine, die sich einem schwierigen Thema annimmt, fand ich es wirklich sehr entschleunigt und auch eben wenig hypermoralisierend, sondern so bestimmte Prozesse zu zeigen. Und ich glaube, das könnte auch so ein Erfolgsgeheimnis des Films sein, dass er eben damit viele abholen konnte, weil er eben mal gezeigt hat, so was passiert da, ja, wie wird damit umgegangen, und natürlich auch die Absurdität ein bisschen ins Zentrum gestellt hat, ohne aber gleichzeitig dann die große Hysterie-Debatte damit zu führen, sondern eben so einen sachlichen Input gegeben hat, mit dem man dann weiterarbeiten konnte. Und für mich war es deswegen auch, also finde ich, eine lohnenswerte Sache, den Film nochmal zu sehen und auch vielleicht so als Rückblick zu sehen, so wo stand man 2011 und wie schon am Anfang gesagt, wie weit ist man gekommen und wo steckt man vielleicht auch weiter in so einem Kreislauf drin, in einer Kreislaufwirtschaft, die keine wirkliche Kreislaufwirtschaft ist, sondern leider irgendwie mehr eine Karussellwirtschaft ist und aus der man aber natürlich schwer rauskommt, weil die sich eingespielt hat.
Das ist richtig. Das war ja schon fast ein Schlusswort, beziehungsweise in dem Sinn auch die Überleitung, auch wenn es jetzt eine Dokumentation ist. Aber nichtsdestotrotz beschäftigt sich ja mit einer Kernessenz des kulinarischen Kinos, überhaupt der Lebensmittelproduktion, würde ich mal sagen. Ne? Wie ist denn dein Fazit, wenn du schon so ein schönes Plädoyer gehalten hast, Daniel, zum Film?
Ja, mein Fazit, also wir hatten ja schon mal gesagt, mit Dokumentation, da ist schwierig, irgendwie Gänge zu vergeben. Ich weiß nicht, ob Esther das weiß. Wir vergeben immer so 4 Gänge pro Sendung. Und manchmal, wenn ich ganz euphorisch bin, vergebe ich noch einen 5. Dessertgang. Aber genau, bei Dokumentation ist das, finde ich, tatsächlich schwieriger. Ich fand, es ist eine gute Dokumentation. Ich habe jetzt schon gerade gesagt, warum ich die spannend fand. Und ich finde super, dass du die ins Spiel gebracht hast. Auch das Gespräch mit euch hat mir jetzt nochmal irgendwie geholfen, bestimmte Perspektiven darauf schärfer zu fassen. Und ja, ich würde sagen, es ist etwas, was man gesehen haben sollte. Es ist nicht was, wo ich jetzt denke, boah, das ist jetzt mein Lieblingsfilm, aber es, also im Spektrum Dokumentationen würde ich Ihnen jetzt sagen, sind es 2,5 Gänge, ja, also womit ich eben nicht sagen will, dass mit den Spielfilmen würde ich anders bewerten. Hier 2,5 Gänge, auf jeden Fall sehenswert. Und ich würde letztlich sagen, also gerade auch als zeithistorisches Dokument und für die Analyse des Weges ein wichtiger Beitrag zum kulinarischen Kino. Wie sieht's bei euch beiden aus?
Esther?
Ja, also ich finde es wirklich ein Must-See, wenn man sich mit Lebensmitteln befasst. Also finde ich, der Film hat schon einfach, also wie du auch sagst, er ist so ruhig rangegangen und er hat einfach gezeigt, was ist. Ich finde, es ist auch sehr respektvoll mit den Menschen umgegangen, die da eingebunden sind, die zum Teil Jobs haben, die man eigentlich nicht haben möchte, aber die halt auch das brauchen, um zu überleben. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass es so schön und wertschätzend gegenüber den Menschen war, die Türen geöffnet haben und die gesagt haben, ja, du darfst bei uns reinblicken. Also er hat dann eben nicht einen Skandalfilm daraus gemacht, sondern einfach mit Bildern und Aussagen gezeigt, wie es ist. Und ich finde, der Film, der hat immer noch ganz viel Aktualität. Also der ist zwar eben 14 Jahre alt, aber ich glaube, viele Sachen haben sich tatsächlich noch nicht geändert. Und ja, und ich glaube, er hat sehr, sehr viel angestoßen. Und dafür würde ich jetzt so mindestens 3,5 Gänge vergeben. Also ich bin sehr froh, Johannes, hast du diesen Film eingebracht und habe ich ihn jetzt so nochmals geguckt. Und ja, ich glaube, wir verdanken damit eben ganz viel Diskussion rund um das Thema.
Ja, so sehe ich das auch, Esther. Danke auch für deine Bewertung. Und ich liege da tatsächlich auch ähnlich. Ich hätte jetzt auch sogar noch gesagt, ich gebe ihm diese vier Gänge auf Dokumentationsniveau, um da Daniel auch nochmal zu zitieren, weil es einfach tatsächlich ein wichtiges Thema ist, das dort ganz klar in den Fokus gerichtet oder gesetzt wird, dass Lebensmittelverschwendung uns alle angeht. Es ist ein Film, der einen da auch zum Denken, zum Nachdenken, also zumindest mir ging es jetzt auch nochmal so, als ich ihn damals gesehen habe, aber auch jetzt nochmal so, dass ich da tatsächlich einfach nachdenke und auch mich selbst überdenke im Hinblick, wie gehe ich mit Lebensmitteln um. Und deswegen sage ich, es ist ein sehr gut gemachter Film, der auch nicht irgendwie extrem auf Provokation oder Ähnliches setzt, sondern tatsächlich das zeigt, wie das ist. Und man sieht, es ist ein globales Problem. Und das globale Problem müsste ja irgendwo auch angegangen werden. Deswegen sage ich, es ist ein sehr wichtige Dokumentation, wenn es rund um Lebensmittel geht. 4 Punkte von mir oder 4 Gänge von mir. Und ich bin da auch nochmal so drauf gestoßen und dachte, ja, das ist eigentlich auch nochmal was man besprechen sollte, auch wenn es abseits des klassischen kulinarischen Kinos liegt. Ja, Daniel, was ist denn als nächstes dran?
Ja, also erstmal bedanke ich mich nochmal bei Esther, dass sie unseren Podcast hier, unser Format so schön charmant aufgelockert hat und auf jeden Fall auch für den fachlichen Input. Ganz wichtig, ihre Bücher Leave to Root kann man, glaube ich, auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen nur nochmal empfehlen. Das erste bisschen dicker, glaube ich, als das zweite habe ich noch nicht gelesen. Aber genau, also darauf nochmal der Hinweis. Und dann würde ich noch ganz kurz eine Sache sagen, und zwar, worüber wir beim Film nicht so viel gesprochen haben, war das Container, das Phänomen, das kam mir so am Rande vor. Wer sich dafür noch mehr interessiert, den würde ich noch auf eine Studie eines soziologischen Kollegen von mir verweisen. Und zwar hat der mal ein Buch geschrieben 2019, das ist eine Doktorarbeit, die er damals gemacht hat, Mülltauchen für eine bessere Welt, erschien im Ökom Verlag, wo er tatsächlich geguckt hat, was sind das eigentlich für Leute, die da in die Container reingehen, ja, und diese Essen da rausholen, mit welcher Motivation und was versprechen die sich davon und wie wird das vielleicht auch so im größeren Kontext eingebettet gesehen. Also wer sich dafür mehr interessiert, dem kann ich das ans Herz legen. Ist nicht nur Datenauswertung, sondern sind eben auch interessante qualitative Interviews drin verarbeitet. Genau, das noch vielleicht abschließend zu unserem heutigen Thema. Bei der nächsten Folge würde ich gerne wieder einen Spielfilm besprechen, und zwar den Film Komödie im Mai, ein französischer Film. Und auch dazu würde ich dann gerne einen Gast einladen. Und zwar habe ich meinen oder den Kollegen Lars Albert gefragt, auch ein Soziologe, und der hat schon mal zu diesem Film etwas geschrieben. Und ich glaube, auch der könnte für uns eine ganz spannende Ergänzung sein. Ich hoffe, es ist in deinem Sinne, Johannes.
Da lasse ich mich mir wieder voll überraschen. Der Film sagt mir nichts und von daher werde ich mal sehen, was mich da erwartet. Auch von meiner Seite herzlichen Dank, Esther, dass du heute unsere Runde bereichert hast. Wir haben ja das als Premiere heute auch mal zu dritt gemacht. Daniel und ich sind uns da übereins gekommen, dass sicherlich jemand Drittes im Bunde einfach diese Runde noch ein bisschen mehr auflockert, vor allem mit fachlichem Input, weil wir fabulieren ja eher über Dinge links und rechts, von denen wir nur annähernd Ahnung haben. Und deswegen herzlichen Dank an dich nochmal, dass du Zeit hattest und Spaß daran, mit uns den Film zu besprechen.
Ja, also danke euch beiden, Johannes und Daniel. Es war mir wirklich eine Ehre und auch für mich ein sehr inspirierendes Gespräch. Und alles Gute.
Ja, und da bleibt mir nur noch eins zu sagen. Nachdem Daniel ja schon auf die Bücher hingewiesen hat, muss ich es ja nicht nochmal machen, aber ihr findet alles in den Shownotes. Und deswegen bleibt mir nur noch zu sagen, manchmal sind die besten Geschichten die, die beim gemeinsamen Essen entstehen.
Das war Film und Fressen, der Podcast über Kino mit Geschmack, mit Kofal und Quirin. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie gerne mit anderen und abonniere uns, falls noch nicht geschehen. Wir freuen uns über Bewertungen, die helfen uns weiter. Und dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören!